Perspektiven. Für die demografische Zukunft sehe ich folgende Trends. Wenn man Großkatastrophen wie einen weltweiten Nuklearkrieg, unbekannte Seuchen mit Massenvernichtungscharakter oder den Einschlag eines Meteoriten ausschließt, kann man davon ausgehen, dass sich aufgrund des allgemeinen medizinischen und zivilisatorischen Fortschritts die durchschnittliche Lebenserwartung in der Welt weiter erhöht und allmählich überall das in Ostasien und Europa bereits realisierte Niveau erreicht wird. Die Bemühungen, die Geburtenzahl in Ostasien und den westlichen Industriestaaten wieder auf ein bestandserhaltendes Niveau von 2,1 Kindern pro Frau zu heben, werden nicht von Erfolg gekrönt sein, solange sich nicht in der Soziologie dieser Gesellschaften Grundlegendes ändert. Aber überall wird sich das relative Gewicht der Geburten hin zu religiösen Gruppen und zu bildungsfernen Schichten, teilweise auch zu Gruppen mit einem bestimmten Migrationshintergrund, verschieben. Die Auswirkungen solcher Strukturverschiebungen können gravierend sein, werden sich aber von Gesellschaft zu Gesellschaft unterschiedlich darstellen. Auch in Afrika und im islamisch geprägten Nahen und Mittleren Osten wird der demografische Übergang mit einer zeitlichen Verzögerung von einigen Jahrzehnten eintreten. Bis dahin werden sich aber die demografischen Gewichte in der Welt stark in diese Regionen verschoben haben. Der Umgang von Deutschland und Europa mit künftiger Einwanderung bleibt offen. Es wird immer wieder Versuche geben, diese zu begrenzen. Es wird aber immer eine Einwanderung übrig bleiben, die einem Drittel bis der Hälfte der Geburten in Europa entspricht. So wird sich das ethnische und kulturelle Antlitz der Bevölkerung in Europa in den kommenden 30 bis 60 Jahren radikal ändern. Dieser Prozess wird mit sehr großen Spannungen verbunden sein und kann durchaus die Stabilität demokratischer Institutionen gefährden. Die Bewältigung der Veränderungen wird leichter fallen, wenn die Zuwanderung über eine große Breite sprachlicher, kultureller und ethnischer Hintergründe verteilt ist. So wird die Entstehung kompakter, möglicherweise feindseliger Minderheiten erschwert, und für die Sprache und Kultur des aufnehmenden Landes wird die Integrationsleistung erleichtert. Speziell Deutschland wird aufgrund der demografischen Veränderungen nicht in der Lage sein, seine Spitzenstellung in Lebensstandard, Wissenschaft und Forschung zu halten. Es wird auf den europäischen Durchschnitt absinken und Glück haben, wenn es nicht schlimmer kommt. Entscheidend wird sein, dass man auch bei derart ungünstigen Trends an der marktwirtschaftlichen Ordnung festhält, sowie durch intelligente Regulierung Leistung anregt und privaten Unternehmergeist ermöglicht. Dazu gehören immer eine solide Finanzpolitik und international wettbewerbsfähige Steuern und Abgaben. Insgesamt werden das intellektuelle Niveau und der allgemeine Tüchtigkeitsgrad in Deutschland eher sinken. Für die Leistungseliten muss das kein Nachteil sein. In einem insgesamt weniger leistungsfähigen und leistungsbereiten Umfeld wird ihr Erfolg umso heller strahlen. Dazu ist aber eine Voraussetzung, dass ein allgemein sinkendes intellektuelles Niveau und eine Verflachung der Bildung der Eliten in Politik und Gesellschaft nicht zu einer Herrschaft der Dummheit und des Mittelmaßes führt, welche die Leistungsfähigen im Übermaß behindert bzw. in die Abwanderung drängt. Dann hätte sich Deutschland wirklich abgeschafft. Das Zusammenwirken der beschriebenen unterschiedlichen Faktoren bedeutet, dass eine verlässliche demografische Zukunftsprognose weder für Deutschland noch für Europa möglich ist. Ich unterscheide vier denkbare Szenarien, die gleichzeitig für den Graubereich zahlreicher Zwischenstufen stehen. Die beste Lösung. Ich hätte es bevorzugt, in einem kinderreichen, jugendlichen Deutschland zu leben, das sich durch seine Jugend stets erneuert und in dem vor allem die klugen, fleißigen und anstrengungsbereiten Kinder bekommen. Zuwanderung von tüchtigen und fleißigen Menschen, die sich in die deutsche und europäische Leitkultur einfügen, wäre mir in diesem Rahmen stets willkommen gewesen. Tatsächlich hat sich Deutschland in den letzten 60 Jahren in demografischer Hinsicht anders entwickelt und eine Umkehr in den Verhaltensweisen ist nicht absehbar. Die zweitbeste Lösung. Wenn aber der relativen Kinderarmut nicht beizukommen ist, weil mehr und mehr Menschen Lebensziele außerhalb der Familie wichtiger sind, so wäre dies aus meiner Sicht zwar schade. Aber wenn ein Deutschland durch stetige demografische Schrumpfung irgendwann die Bevölkerungsgröße von Dänemark oder Schweden hätte, so wäre dies auch keine Tragik. Vor 1100 Jahren, zur Zeit von Heinrich dem I. oder Otto dem Großen, gab es ja schließlich auf dem heutigen deutschen Staatsgebiet auch nur ca. 4 Millionen Menschen. Und auf diese Größe würde die deutsche Bevölkerung bei unveränderter Geburtenrate in den nächsten 150 Jahren schrumpfen. Dann wäre in Deutschland auch wieder genügend Platz für Wölfe und anderes Getier. Die Natur in Deutschland könnte sich wunderbar von den Zumutungen einer forcierten Industrialisierung und eines starken Bevölkerungswachstums erholen und über weite Strecken bald wieder so aussehen wie Germanien zur Zeit des Tacitus. Kulturell und ethnisch aber könnten die dann lebenden Menschen in der Tradition ihrer Vorfahren leben, so wie Italiener, Franzosen, Engländer auch in der Tradition ihrer Vorfahren leben. Voraussetzung dieser zweitbesten Lösung wäre es gewesen, kulturfremde Masseneinwanderung zu verhindern und generell Einwanderung auf ein Niveau zu begrenzen, das mit der ethnischen und kulturellen Identität kompatibel ist. In einer EU mit Freizügigkeit und Niederlassungsfreiheit würde die Zuwanderung überwiegend aus europäischen Ländern erfolgen. Wie beschrieben, ist die tatsächliche Entwicklung anders verlaufen. Ein Einschwenken auf den Pfad der zweitbesten Lösung würde ab sofort eine sowohl selektive als auch restriktive Einwanderungspolitik erfordern. Dazu wäre es notwendig, für die Europäische Union eine Analogie des australischen Modells der Abschottung gegen unerwünschte Einwanderung einzuführen. Das könnte wie folgt aussehen. Die EU unterstützt in Zusammenarbeit mit der UNO Flüchtlingszentren außerhalb Europas, grundsätzlich möglichst nah an den Herkunftsgebieten der Flüchtlinge. Aus diesen Zentren werden nach Maßgabe politischer Entscheidungen in begrenztem Umfang Kontingentflüchtlinge aufgenommen. Asylbewerber müssen einen Antrag auf Asyl grundsätzlich vor der Einreise einreichen und dessen Bearbeitung außerhalb der EU-Grenze abwarten. Wer ohne Einreisegenehmigung mit dem Flugzeug einreist, wird zunächst in Transitzentren festgehalten. Die Asylverfahren werden zeitlich stark verkürzt und einstufig gestaltet. Die europäischen Außengrenzen, die im Wesentlichen Seegrenzen sind, werden durch die Marine überwacht. Boote und Schiffe mit illegalen Einwanderern werden ausnahmslos an den Ausgangspunkt ihrer Seereise verbracht, gegebenenfalls auch ohne Einwilligung des Herkunftsstaates. Zusätzlich zu einem solchen grundsätzlichen Ansatz zur Begrenzung unerwünschter Einwanderung, der einheitlich für den gesamten Schengen-Raum gelten muss, werden in Deutschland Pull-Faktoren im Sozial- und Unterhaltsrecht beseitigt. Außerdem werden Abschiebungen beschleunigt und in den Fällen, in denen die Herkunft grundsätzlich zuverlässig festgestellt ist, werden sie auch gegen den Willen des Herkunftslandes umgesetzt, notfalls unter militärischem Schutz. Unionsrechtlich wird eine solche Reform nicht möglich sein ohne eine Revision der Genfer Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention, äußerstenfalls auch durch ihre Kündigung. Nur durch eine sehr klare europäische und nationale Gesetzgebung kann man auch die teilweise ausufernde Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in geordnete Bahnen lenken. Das in der EU im Dezember 2023 nach langem Ringen verabschiedete Maßnahmenpaket zu einer besseren Abarbeitung von Asylanträgen und zu restriktiveren Einreiseregeln für Asylbewerber greift zu kurz, um die Zahlen wirklich dauerhaft und nennenswert absenken zu können. Das Gleiche gilt für die politischen Bemühungen in Deutschland, durch Absenkung des materiellen Versorgungsniveaus für Asylbewerber Pull-Faktoren zu begrenzen sowie die Abschiebung Ausreisepflichtiger zu beschleunigen. Solche Bemühungen sind richtig, aber ohne gleichzeitige wirksame Beschränkung des weiteren Zustroms von Asylbewerbern und illegalen Einwanderern erreichen sie nicht das angestrebte Ziel. Die drittbeste Lösung. Wenn man schon die absolute Zahl der jährlich nach Deutschland und Europa strömenden Einwanderer aus Afrika und dem Nahen und Mittleren Osten nicht dauerhaft gegen Null führen kann, dann sollte man zumindest dafür Sorge tragen, dass sich die Einwanderung auf möglichst viele Sprachen, Ethnien, Kulturkreise und religiöse Hintergründe verteilt. So wirkt man der Entstehung kompakter Gruppen entgegen und verbessert die Voraussetzungen dafür, dass europäische Sprachen, europäische Einstellungen und europäische Kulturen zumindest teilweise bei der Integration der verschiedenen Migrantengruppen einen prägenden Einfluss ausüben. So würde sich zwar Deutschland und Europa im Lauf der Jahrzehnte kulturell und ethnisch erheblich verändern, ein kultureller Abbruch könnte aber auf diese Art möglicherweise verhindert oder abgemildert werden. Die wahrscheinlichste Lösung. Es ist aus der Sicht des Jahres 2023 sehr wahrscheinlich, dass die verschiedenen Bemühungen, den Umfang der Einwanderung aus Afrika und dem Nahen und Mittleren Osten zu steuern und zu begrenzen, in den kommenden Jahren und Jahrzehnten immer nur zeitlich begrenzte Teilerfolge bringen werden. Maßgebend dafür ist eine fehlende politische und gesellschaftliche Einigkeit, sowohl die Zielsetzung als auch die Maßnahmen betreffend, sodass die Einwanderungspolitik in immer neue Blockadesituationen gerät. So könnte es dann geschehen, dass die Europäer im Verlauf weniger Generationen zur Minderheit auf dem eigenen Kontinent werden, während Menschen mit ethnischen Wurzeln in Afrika und dem Nahen und Mittleren Osten allmählich zur demografischen Mehrheit werden. Dies wird sich von unten nach oben vollziehen, zuerst bei den Geburten, dann bei der Jugend, schließlich bei der mittleren Generation. Bei den Rentnern und Greisen wird sich eine weiße Mehrheit am längsten halten. Und bis die Mehrheit der stimmberechtigten Bürger, die in Deutschland im Rentenalter oder kurz davor ist, dies gemerkt und verinnerlicht hat, wird es für eine Umkehr zu spät sein. Bei den Schülern in Deutschland wird eine deutschstämmige Mehrheit schon in wenigen Jahrzehnten verschwunden sein. Was wir jetzt nur in Stadtbezirken oder bestimmten Vierteln beobachten, wie etwa in Berlin-Neukölln, im Dortmunder Norden und Essen-Krai, kann in den nächsten 3 Jahrzehnten zum Vorbild in ganz Deutschland werden. Das würde ich nicht wollen. Aber aufhalten lässt sich dieser Prozess nur durch eine schnell einsetzende wirksame Steuerung und Begrenzung von Einwanderung. Auch um den Preis einer nachhaltigen Schrumpfung der Bevölkerung. Dafür sehe ich noch keine handlungsfähigen gesellschaftlichen und politischen Mehrheiten. Allerdings hätte ich ein starkes Argument zugunsten restriktiver Einwanderungspolitik für alle Grünen und alle engagierten Umweltschützer. Wer nach Deutschland und Europa einwandert, hat nach kurzer Zeit denselben ökologischen Fußabdruck wie die Deutschen und andere Europäer. Da wäre es doch ökologisch gesehen besser, Afrikaner in Afrika und Afghanen in Afghanistan zu belassen. Dort ist nämlich ihr ökologischer Fußabdruck wesentlich niedriger. In Deutschland und Europa würde durch die Geburtenarmut bewirkte demografische Schrumpfung selbst dann mit gigantischen Umweltentlastungen einhergehen, wenn sich am ökologischen Fußabdruck des einzelnen Europäers nichts ändert. Die Afrikaner und die Bewohner des Nahen und Mittleren Ostens könnten dann ihren eigenen Weg in die Zukunft suchen, so wie dies auch Chinesen und Inder tun. Aus ökologischer Sicht wäre es ja immerhin denkbar und auch geboten, dass sie ihr Bevölkerungswachstum auf den Umfang jener erneuerbaren Energien abstimmen, die sie in ihren eigenen Ländern gewinnen können. Die strukturelle Unfähigkeit der deutschen Politik, sich dem Migrationsproblem seriös und mit entschlossener Tatkraft zu widmen, bedroht mittlerweile in Deutschland mehr als jedes andere Versäumnis die Legitimationsgrundlagen der Politik als solche. Im Dezember 2023 trauten nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov 69% der Bundesregierung nicht zu, Lösungen für die Herausforderungen rund um das Thema Migration zu finden.